Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Europa wird mehr und mehr zu einem Brennpunkt des Klimawandels mit alarmierenden Folgen für Mensch und Natur. Das zeigt ein neuer Bericht des EU-Klimadienstes Copernicus. 2024 wurden so hohe Temperaturen gemessen wie noch nie. Einige Landschaften sind ausgedörrt. Plötzliche Unwetter sorgten aber auch für katastrophale Überflutungen, wie in Valencia. In Spanien und anderen Teilen Westeuropas war es sehr warm mit außergewöhnlich viel Regen. Richtung Osten färben sich die Regionen immer stärker rot ein. Dort war es noch deutlich wärmer und gleichzeitig extrem trocken.
Die Region um Valencia in Spanien im vergangenen Herbst. Heftige Regenfälle bringen Überschwemmungen, mehr als 200 Tote, Schäden in Milliardenhöhe. In Europa gab es im vergangenen Jahr besonders viele Hochwasserereignisse. Forscherinnen vom EU-Klimadienst Copernicus führen das auf die vom Menschen gemachte Erwärmung der Erde zurück.
Wenn die Atmosphäre wärmer ist, nehmen die Wolken mehr Regen auf. Und wenn es dann regnet, regnet es umso stärker.
Europa erwärmt sich den Forschern zufolge doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Welche davon wie stark Einfluss nehmen auf das europäische Klima, ist noch unsicher. Fakt ist, in den vergangenen Jahren gab es mehrfach neue Wärmerekorde. Das zeigt diese Grafik der Temperaturen über den europäischen Landmassen. Verglichen mit dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 wurde es deutlich wärmer. In Europa sehen wir, dass viele Städte versuchen, durch konkrete Maßnahmen die Erwärmung zu verlangsamen und sich an den Wandel anzupassen. In den letzten paar Jahren gab es da viel Fortschritt. Das ist gut. Das heißt, dass Verantwortungsträger auf lokaler Ebene aktiv werden. Beispiel Berlin. Hier entstehen Viertel mit vielen Grünflächen, die Regenwasser aufnehmen können, wie ein Schwamm. Begrünte Dächer speichern große Mengen von Niederschlag und kühlen so die aufgeheizten Städte.
Kaum Regen seit Wochen schon. Auch im Moment erleben wir wieder extreme Wetterbedingungen. So trocken wie in den vergangenen 2,5 Monaten war es seit mehr als 90 Jahren nicht mehr, meldet der Deutsche Wetterdienst. Das macht sich auch im Wald bemerkbar.
Eigentlich sieht es zurzeit ganz romantisch aus im deutschen Wald, aber das erlebt er ganz anders. Förster Marco Richter aus Maintal bei Frankfurt und sein Team haben viel Mühe und Geld in diese Aufforstung gesteckt, nachdem die meisten großen Bäume abgestorben waren. Aber auch von den kleinen überleben viele nicht.
So, dieser Baum hat es leider nicht gepackt. Hier haben wir eine Douglasie, die ist uns durch die Trockenheit abgestorben. Ist generell schwierig, neue Bäume in den Wald zu bringen. Wenn es dann so trocken ist über einen längeren Zeitraum, dann kann der Baum einfach nicht mehr wachsen.
Beim Aufforsten testen sie schon Baumarten, die als robust und genügsam gelten, wie die nicht heimische Douglasie. Aber auch die brauchen irgendwann Wasser. Auch die großen Bäume sterben und müssen gefällt werden. Wenig Regen bedeutet gute Zeiten für Schädlinge.
Die Eichen waren einfach durch die Trockenheit so stark geschädigt, konnten sich nicht mehr durch diese oder gegen diese Käfermassen wehren. Und der Baum ist dadurch einfach abgestorben. Also Kombination aus Trockenheit mit Käfer hat hier massenweise Bäume zum Absterben gebracht. Hier hört und sieht man jetzt das extrem trockene Laub. Sobald hier eine Zigarettenkippe runterfällt, hergeworfen wird, oder die Glasscherbe, die als Brennglas wirkt und das Licht reflektiert, da kann direkt ein Waldbrand entstehen. Und das, wo wir jetzt gerade im Nachbarrevier letzte Woche schon auch einen Waldbrand hatten dadurch.
Und so hofft Marco Richter, dass es endlich regnet, und zwar ausreichend.
Im Koalitionsvertrag von Union und SPD spielt der Klimaschutz nur eine untergeordnete Rolle. Ein Kritikpunkt für Teile der 358.000 SPD-Parteimitglieder, die seit heute über das Papier abstimmen können. Auch die geplante Migrationspolitik ist umstritten. Die SPD-Jugendorganisation empfiehlt daher, den Vertrag abzulehnen. Das Votum läuft bis zum 28. April. Es ist für die Parteispitze bindend, wenn sich mindestens ein Fünftel der Mitglieder beteiligt. Im neuen Bundestag stellt die AfD nicht nur die zweitgrößte Fraktion, sie ist auch stärkste Oppositionspartei. Damit einhergehen Rechte, etwa den Vorsitz von Ausschüssen zu besetzen. Das solle man der AfD nicht länger vorenthalten, fordern nun mehrere Mitglieder der CDU. Es brauche einen offeneren Umgang mit der Partei, auch wenn sie in Teilen gesichert rechtsextremistisch sei. Nur so könne man die AfD aus ihrer Märtyrerrolle holen.
152 Abgeordnete, die neue AfD-Fraktion hier bei der konstituierenden Sitzung vor 3 Wochen. Mit Blick auf die Stärke der AfD sorgt eine Aussage von Jens Spahn für anhaltende Diskussion. Er hatte in einem Interview empfohlen, mit der AfD als Oppositionspartei so umzugehen in den Verfahren und Abläufen wie mit jeder anderen Oppositionspartei auch. Konkret geht es etwa um die Frage, ob man der AfD Ausschussvorsitzende im Bundestag zugesteht. In der vergangenen Bundestagsperiode waren AfD-Kandidaten nicht gewählt worden. Unterstützung bekommt Spahn nun unter anderem von dem sächsischen Ministerpräsidenten.
Die eigentlichen demokratischen Rechte, die Rechte, die jeder Abgeordnete, jede Partei in einem Parlament hat, die müssen auch für diese Partei gelten, weil man ansonsten sie stark macht und nicht schwächt.
Das Verfassungsgericht hatte allerdings klargestellt, ein Recht auf einen Ausschussvorsitz gibt es nicht. Vereinzelt kommt auch Kritik innerhalb der CDU. So mahnt der Vizevorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums.
Abgeordnete der AfD sollten nicht in sicherheitsrelevanten Ausschüssen sein, wie dem Parlamentarischen Kontrollgremium, dem Vertrauensgremium. In beiden geht es um die Dienste oder im Europäischen Stabilitätsfonds.
Nachdem der AfD-Kandidat Otten als Bundestagsvizepräsident nicht gewählt wurde, setzt die AfD nach den neuerlichen Aussagen aus der CDU nun darauf, dass es mit dem Ausschussvorsitzenden klappen könnte.
Ich denke, das ist der erste Schritt der CDU, der zur Normalisierung auch dazu beiträgt, dass Parlamentarismus und die Demokratie auch lebt.
Gleich zu Beginn der Legislatur geht es in der Union wieder um die Grundsatzfrage, wie umgehen mit der AfD. Die konkrete Frage nach dem Ausschussvorsitzenden dürfte nicht nur innerparteilich weiter für Diskussionen sorgen, sondern könnte am Ende auch zu Differenzen zwischen Schwarz-Rot führen.
Der deutsche Wachstumsmotor stottert. Viele Vorhaben der neuen Regierung stehen deshalb unter Finanzierungsvorbehalt. Der Bundesrechnungshof warnt, darauf zu setzen, dass die Wirtschaft wieder anspringt und Steuereinnahmen sprudeln, sei nicht genug. Der Staat müsse seine Spielräume konsequenter nutzen. Heißt zum Beispiel, Steuerbetrug besser bekämpfen und Subventionen auf den Prüfstand stellen, wie die Begünstigung von Dieselkraftstoff. Insgesamt seien Mehreinnahmen von 30 Milliarden Euro möglich.
An der Zapfsäule sollte es für Dieselfahrer teurer werden, wenn es nach dem Bundesrechnungshof geht. Diesel ist rund 18 Cent pro Liter günstiger als Benzin. Eine Subvention, die der Rechnungshof kritisch sieht. Mögliche Mehreinnahmen für den Bund 7 Milliarden Euro. Bei Dieselfahrern unbeliebt.
Vor allem wie in der Transportbranche, wir haben ja nur Dieselfahrzeuge. Wir leben ja quasi davon. Also wir brauchen ja Diesel, um jetzt hier die Touren rauszubringen.
Ich glaube, das Geld könnte man an anderer Stelle besser verwenden.
Eine Meinung, die der Bundesrechnungshof teilt. Die Behörde hat 22 Maßnahmen erarbeitet, um den Bundeshaushalt zu entlasten. Sparvorschläge, die allgemeine Überprüfung von Steuervergünstigungen wie beim Diesel, die Digitalisierung der Finanzverwaltung ausbauen und Steuerhinterziehung entschlossener bekämpfen.
Wir haben es bei der Geldwäsche mit einem Schaden zu tun von 100 Milliarden Euro, bei der Schwarzarbeit von über 300 Milliarden Euro. Und wenn wir daraus mit einem besseren Steuervollzug einige Milliarden Mehreinnahme hätten, wäre natürlich schon viel gewonnen.
Seit 16 Jahren soll eine bundesweit einheitliche Software in der Steuerverwaltung entstehen. Immer noch verzögert sich das Projekt. Gerade bei der Digitalisierung sieht auch Steuerberaterin Alexandra Jockel viel Nachholbedarf.
Die Kommunikation mit dem Finanzamt empfinde ich und die Kollegen als sehr altbacken. Ich mache ein kleines Beispiel. Ich schreibe dem Finanzamt eine Nachricht per Elster, diese bekannte Plattform, oder ich schreibe eine E-Mail, aber zurück kommt tatsächlich Papierpost.
Viel zu tun für Finanzverwaltung und die neue Bundesregierung.
Wer sich mit Donald Trump anlegt, muss mit Konsequenzen rechnen, so wie jetzt die amerikanische Elite-Universität Harvard. Der US-Präsident und seine Regierung wollen der weltbekannten Privathochschule Staatsgelder in Milliardenhöhe und Steuervorteile streichen. Der Grund? Die Uni weigert sich, ihre liberale Haltung gegenüber Studenten und Angestellten aufzugeben.
Harvard.
Elite-Universität seit 1636, lange bevor es die Vereinigten Staaten in ihrer heutigen Form gab. Keine US-Uni hat so viele bahnbrechende Forschungsergebnisse erzielt. Etwa die Pockenimpfung, die erste Organtransplantation, die Antibabypille. In eben dieser Forschung will die US-Regierung 2,2 Milliarden US-Dollar Fördergelder einfrieren, weil sie mit der Leitung der Universität nicht einverstanden ist. Trump hat außerdem gedroht, ihr den Status der Steuerbefreiung zu entziehen. Man schadet jedem in unserem Land und jedem auf der Welt, wenn sie mit Mobbing-Taktiken auf Wissenschaftler einschlagen, die in Labors nach Heilmitteln für Krankheiten forschen, schaden sie so der Gesundheit des gesamten Planeten. Begründung der Trump-Regierung für den drastischen Schritt: Harvard und andere Universitäten hätten sich bei pro-palästinensischen Protesten nicht klar genug gegen Antisemitismus ausgesprochen. Eine Arbeitsgruppe des Bildungsministeriums fordert Verbesserungen und noch weitere Maßnahmen. Etwa ein sofortiges Ende der Vergabe von Studienplätzen nach Quoten für sozial Benachteiligte. Nur Leistung solle zählen. Der Präsident der Universität verteidigt die Unabhängigkeit seiner Forschungsstätte und bekommt dabei prominente Unterstützung von Ex-Präsident Obama, auch ein Harvard-Absolvent. Studierende und Lehrende sind entsetzt über die Verknüpfung von wissenschaftlicher Förderung und politischer Einflussnahme. Die Trump-Regierung nutzt Fördergelder als Hebel, um Macht über die freie Wissenschaft zu erlangen, zu erzwingen, dass Zulassungsverfahren, Personalpolitik und Lehrinhalte nach ihren Vorstellungen gestaltet werden.
Die Diagnose Alzheimer ist für viele Patienten und ihre Angehörigen ein Schock. Bislang gab es nur Therapien, die die Symptome der Krankheit behandelten. Nun hat die EU erstmals einen Wirkstoff zugelassen, der direkt bei den Ursachen im Gehirn ansetzen soll. Allerdings kommt er nur für einen kleinen Teil der Patienten in Frage.
Ablagerungen an den Nerven, Plaques genannt, die nach und nach die Zellen im Gehirn zerstören. Allein in Deutschland sind etwa 1 Million Menschen von Alzheimer betroffen. Viele leiden zum Beispiel unter Gedächtnisverlust und Sprachstörungen. Jetzt wurde in der Europäischen Union erstmals ein Medikament zugelassen, das nicht nur die Symptome abmildert.
Es ist einmal eine wirklich gute Nachricht für Patientinnen und Patienten sowie Angehörige von Alzheimer-Patientinnen und Patienten in Europa. Denn hier steht zum ersten Mal ein Medikament zur Verfügung, das an einer der Ursachen der Erkrankung angreift. Das heißt also, was nicht nur die Symptome lindert, sondern tatsächlich auch den Verlauf der Erkrankung verlangsamen kann.
Der Wirkstoff enthält einen Antikörper, der sich gegen die krankmachenden Ablagerungen im Gehirn wendet, das sogenannte Beta-Amyloid. Dadurch soll es den Abbau der Gehirnleistungen verlangsamen. In Frage kommt das Medikament für Alzheimer-Patienten, die ein geringes Risiko für schwere Nebenwirkungen haben und die noch am Anfang der Erkrankung stehen. In Deutschland sind das geschätzt etwa 20.000 Patienten. Aber die Wirkung ist laut Studien nicht sehr groß und die Nebenwirkungen können gravierend sein. Neurologen sprechen trotzdem von einem Durchbruch.
Sodass man schon sagen muss, dass das zwar eine geringe Wirkung ist, aber es ist eine messbare Wirkung und es ist am Ende des Tages etwas, was den Patienten auch, denke ich, zugutekommt.
Eine Heilung der Alzheimer-Erkrankung ist aber auch mit dem neuen Medikament nicht möglich.
Sie ist eine der Hauptverkehrsadern Magdeburgs, das heißt, sie war es. Denn seit heute Mittag rührt sich auf und unter dieser Brücke nichts mehr. Mit sofortiger Wirkung ist die Brücke über dem Damaschke-Platz im Herzen der Stadt für den gesamten Verkehr, aber auch für Fußgänger, gesperrt. Bei einer Untersuchung wurden so massive Schäden festgestellt, dass sie abgerissen werden muss.
Einer der Hauptverkehrsknotenpunkte Magdeburgs ist ab heute voll gesperrt. Per Eilbeschluss, auf wie unter der Brücke am Damaschke-Platz, darf nichts mehr fahren.
Ja, ich muss erst mal überlegen, wo ich denn langfahre. Das ist ein ganz schöner Umweg.
Es ist schwer nachvollziehbar, möchte ich mal so sagen, dass von heute auf morgen die Brücke ganz gesperrt werden muss, weil akute Einsturzgefahr besteht. Bis gestern sind Tonnen noch drüber gerollt, ne?
Ein am Freitag vorgelegtes Gutachten hatte massive Schäden, gerissene und teils gebrochene Spannglieder im Brückeninneren festgestellt.
Wir müssen abreisen, weil die Schadbilder so klar und eindeutig sind, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Brücke relativ bald tatsächlich von alleine runterkommen würde, wenn wir sie nicht abreißen. Darum war Gefahr im Verzug.
Nach der eingestürzten Carola-Brücke in Dresden oder der über Monate gesperrten Elbe-Brücke in Bad Schandau trifft es damit wieder eine Brücke, in der zu DDR-Zeiten Hennigsdorfer Spannstall verbaut wurde. Experten vermuten, dass das Material bis 1990 in jedem Spannbetonbauwerk verbaut worden sein könnte. Allerdings sei das kein rein ostdeutsches Problem. Auch im Westen habe man mit Spannstall gearbeitet.
Alle diese gefährdeten Brücken mit diesem vergüteten Spannstall müssen jetzt genau untersucht werden. Und sobald man den Verdacht hat oder den begründeten Verdacht hat, dass da eine Einsturzgefährdung da ist, muss man dann Maßnahmen treffen.
Im Fall von Magdeburg war das Ergebnis eindeutig: Abriss und Neubau. Wie schnell ein provisorischer Ersatz hochgezogen werden kann, wird jetzt unter Zeitdruck geprüft.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 16. April.
Kühle Atlantikluft im Westen trifft auf sehr warme Mittelmeerluft über Ostdeutschland. Heute Nacht gibt es im Norden und Nordosten noch Schauer, die aber allmählich seltener werden. Morgen fällt vom Schwarzwald über den Hunsrück bis ins Emsland zeitweise Regen. Am Nachmittag gibt es in der Mitte auch Gewitter. Nach Südosten und Osten hin ist es trocken und meist sonnig. In der Nacht kühlt es ab auf 13 bis 6 Grad. Morgen im Westen und Südwesten 10 bis 15, in der Osthälfte 21 bis 27 Grad. Am Donnerstag in der Westhälfte meist wolkenverhangen mit Regenschauern und Gewittern. Im Osten und Südosten öfter Sonnenschein. Am Freitag wird es insgesamt wechselhaft. Nach Süden hin regnet es auch längere Zeit. Am Samstag wieder freundlicher und weitgehend trocken.
Um 22.15 Uhr fragt Helge Fust in den Tagesthemen eine US-Expertin, ob Donald Trump tatsächlich die Demokratie ins Wanken bringt. Und wir schauen, wie die geplanten Maßnahmen zum Bürokratieabbau im Koalitionsvertrag bei der Wirtschaft ankommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.